Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Das war deutlich. Vor einer ernstzunehmenden Wirtschaftskrise warnte Bundesfinanzminister Christian Lindner und verwies als Begründung unter anderem auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Folgen. Und mit den Folgen für die deutsche Wirtschaft, genau damit hat sich das IFO-Institut genauer beschäftigt und das Ergebnis heute Nachmittag erläutert. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem auf die Lage in der Immobilienwirtschaft eingehen und ins Saarland blicken, wo der Ford-Standort eine schwere Schlappe hin nehmen musste. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Nach der Ablehnung vor 2 Wochen gab es heute im Europaparlament einen neuen Anlauf, um über einen wichtigen Teil des EU-Klimapakets Fit for 55 abzustimmen und dieses Paket auf den Weg zu bringen. Das hat geklappt. Warum? Also wie sich der neue Entwurf vom alten unterscheidet und welche Bereiche der Klimapolitik überhaupt betroffen sind? Mehr dazu von unserem Brüssel-Korrespondenten Peter Kapern.
Amendment 424, who's in favor? Who's against? Who abstains? Adopted. 425, who's in favor? Against?
So ging das fast eine halbe Stunde lang. Änderungsantrag auf Änderungsantrag bis zur letzten der entscheidenden Abstimmung.
It is adopted. Congratulations, Mr. Lisa. I give the floor back to you.
Angenommen. Der Vorschlag zur Reform des Emissionshandels in der EU, das Herzstück des Klimaschutzes. Erleichterung beim Berichterstatter, dem CDU-Europaabgeordneten Peter Liese.
Finally we got it. We adopted with a huge majority the biggest climate law ever.
Das größte Klimagesetz aller Zeiten. So der Mann, der vor 2 Wochen noch einen historischen Schiffbruch im Plenum des Europaparlaments erlebt hatte, als seine Bemühungen, diesem Klimapaket im Europaparlament zu einer Mehrheit zu verhelfen, krachend gescheitert waren. Vor einer Woche dann hatten sich die Fachleute auf einen Kompromiss in den umstrittenen Fragen geeinigt. Heute nun die Abstimmung. Damit hat das Europaparlament mit den Stimmen von Christdemokraten, Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen seine Position in Sachen Fit for 55 festgelegt. Hinter diesem Namen Fit for 55 verbergen sich 14 einzelne Gesetze, die sicherstellen sollen, dass die EU ihre selbst gesteckten Klimaziele erreicht. Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen um mindestens 55% sinken. 2050 will Europa dann klimaneutral sein. Im Parlament ging es heute um die zentralen 8 dieser 14 Gesetze. Sie reformieren den Emissionshandel, das wichtigste Instrument, das die EU im Kampf gegen die Klimaerwärmung hat. Unternehmen, die das klimaschädliche Gas CO2 emittieren, müssen dafür Zertifikate kaufen. Das soll sie dazu bewegen, möglichst schnell die Emissionen zu senken. Besonders energieintensive Betriebe, etwa Stahlwerke, erhalten allerdings derzeit Zertifikate kostenlos zugeteilt, um sie vor Konkurrenz aus Ländern zu schützen, die keinen Emissionshandel haben. Die Zahl der kostenlosen Zertifikate wird nun, so der jetzt gefundene Kompromiss, ab 2027 reduziert und 2032 komplett gestrichen. Geschützt werden soll die europäische Industrie dann durch einen Klimazoll, der auf Importe aus Klimasünderländern erhoben wird. Weitere Bestandteile der heutigen Beschlüsse: die Schifffahrt und der Luftverkehr werden in den Emissionshandel integriert, ebenso wie gewerblich genutzte Gebäude und gewerblicher Straßenverkehr. Und es wird einen milliardenschweren Klimasozialfonds geben, aus dem arme Haushalte und kleine Unternehmen unterstützt werden. Alles in allem wird dieses Gesetzespaket die Emissionen in der EU gegenüber dem Referenzjahr 1990 um 63% absenken. Damit liegt die EU weltweit vor. Allerdings, das Maximalziel, das beim Klimagipfel in Paris verabredet worden war, gerät trotzdem außer Reichweite. Der grüne Abgeordnete Michael Bloss.
Wir sehen schon, dass das Historische an diesem Kompromiss ist, dass wir damit 1,5 Grad nicht mehr halten können. Jetzt geht es darum, 2 Grad noch zu halten.
In der kommenden Woche wollen die 27 Mitgliedstaaten versuchen, ihre Position zu Fit for 55 festzulegen. Im Herbst dann beginnt der sogenannte Trilog, die finalen Verhandlungen, in dem der Rat, das Parlament und die Kommission ihre Positionen unter einen Hut bringen müssen.
Das EU-Parlament hat Teile des EU-Klimapakets Fit for 55 auf den Weg gebracht, Peter Kapern berichtete. Und während sich das Parlament für mehr Klimaschutz stark macht, wird in den einzelnen Mitgliedsländern der Klimaschutz aktuell oft genug ausgeblendet und über die Energieknappheit infolge der zurückgehenden oder gar ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland diskutiert, auch in Deutschland. Hier geht es unter anderem um die Renaissance der Kohle, aber auch der Atomkraftwerke, eine politische Diskussion, die selbst Teile der Energiekonzerne verwirrt. Bei RWE zum Beispiel hält man diese AKW-Debatte für rückwärtsgewandt und überhaupt nicht zielführend. Was wäre denn zielführend? Unter anderem mit dieser Frage hat sich Ann-Kathrin Büsker beschäftigt.
Die nächste Stufe des Notfallplans GARS, die sogenannte Alarmstufe, steht bevor. Dies berichten mehrere Medien übereinstimmend. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung nennt den 8. Juli als Datum für die Ausrufung. An diesem Tag wird auch das Ersatzkraftwerke-Bereithaltungsgesetz in den Bundesrat eingebracht. Es soll die Grundlage für weitere Maßnahmen zur Einsparung von Gas bilden. Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums wollte heute in Berlin jedoch noch kein konkretes Datum nennen.
Das erfolgt laut Notfallplan Gas mit einer Pressemitteilung, wenn das der Fall ist.
Das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet über einen Brief des Staatssekretärs Patrick Greichen an die Betreiber von Kohlekraftwerksblöcken in Reserve mit der Bitte, die Anlagen für Juli betriebsbereit zu machen. Durch den Einsatz von Kohle soll weniger Gas verstromt und somit eingespart werden. Die Bundesregierung bereitet sich damit auf möglicherweise weiter gedrosselte Gaslieferungen aus Russland vor. Mitte Juli sind Wartungsarbeiten an der Nord Stream 1 Pipeline geplant.
Wir haben ein Problem bei der Bereitstellung von Wärme, wenn wir weniger Gas haben, nicht wirklich von Strom.
Kommentierte der Sprecher die Diskussion über eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke in diesem Kontext. Diese hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Morgen erneut mit Nachdruck im Deutschlandfunk gefordert.
Es ist meiner Meinung nach völlig unverantwortlich, die Kernenergie auslaufen zu lassen und damit die Probleme noch massiv zu potenzieren.
Auch der Verband Kerntechnik Deutschland hält einen Weiterbetrieb für möglich, unter Voraussetzungen, die der stellvertretende Vorsitzende Ralf Güldner im Deutschlandfunk für den Fall einer Laufzeitverlängerung erklärte.
Dann müssen neue Brennelemente beschafft werden. Die Beschaffungszeit ist hier mit 15 bis vielleicht 18 Monaten unter jetzigen Bedingungen der Lieferketten einzuschätzen. Schneller geht es nicht. Man kann die nicht irgendwo von der Stange im Ausland kaufen, sondern die müssen ganz speziell für die drei Konvoi-Reaktoren hergestellt werden.
Sicherheitsrelevante Probleme sieht Güldner nicht. Die Kraftwerke seien auf dem neuesten Stand. Die Bundesregierung sieht dies jedoch anders. Das für Kernenergie zuständige Umweltministerium verweist auf umfangreiche Sicherheitsüberprüfungen, die mit Blick auf das Abschaltdatum Ende des Jahres verschoben worden seien.
Die nächste Sicherheitsüberprüfung wäre 2019 gewesen. Und in Abstimmung mit den Betreibern hat man gesagt, gut, 2022 steigen wir aus. Insofern, wir können das Risiko tragen, bis 2022 diesen Raum zu erweitern.
So ein Sprecher des Umweltministeriums. Heißt, die Sicherheitsüberprüfungen wären jetzt fällig.
Die Betreiber haben auch signalisiert, wenn man jetzt über dieses Datum hinausgehen würde, dann würden sie das Risiko nicht tragen.
Unterdessen ist die Politik bemüht, den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter zu beschleunigen. Die Regierungsfraktionen verständigten sich im parlamentarischen Verfahren auf weitere Details zur Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes, vor allem mit Blick auf den Netzausbau und Speichertechnologie. Insgesamt bleibt hier jedoch viel zu tun. Zu diesem Schluss kommt die Denkfabrik Agora Energiewende in einer heute veröffentlichten Untersuchung. Optimierungsbedarf sehen die Fachleute vor allem im Bereich der Planungsbeschleunigung sowie der Schaffung von Investitionssicherheit für erneuerbare Energien.
Die heutige Energiedebatte in Deutschland zusammengefasst von Ann-Kathrin Büsker. Die stark steigenden Energiepreise sind ein Grund für die, so der Bundesfinanzminister, Gefahr einer ernstzunehmenden Wirtschaftskrise in Deutschland, ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wie groß ist diese Gefahr? Welche Folgen hat der Krieg für die Konjunktur und den Wirtschaftsstandort Deutschland? Mit diesen Fragen hat sich das IFO-Institut beschäftigt und was dabei herauskam, das fasst uns jetzt Alexander Moritz zusammen.
Der russische Angriff auf die Ukraine hat der deutschen Wirtschaft einen spürbaren Dämpfer versetzt. Laut IFO-Geschäftsklimaindex erwarten Unternehmen deutlich geringere Auftragseingänge. Der Einbruch ähnelt dem Beginn der Corona-Pandemie. Allerdings habe sich die Stimmung bereits früher wieder stabilisiert, sage Fuest, Leiter des IFO-Instituts.
Das heißt, man kann sagen, der Schock ist nicht so groß wie im Jahr 2020, glücklicherweise.
Doch die Unsicherheit durch den Krieg wird die wirtschaftliche Gesamtlage weiter belasten. Hohe Ölpreise, Lieferrückgänge bei der Gasversorgung, weiterhin bestehender Materialmangel. In der Baubranche drücken auch die steigenden Zinsen das Geschäft. Größter Einflussfaktor auf die Gesamtwirtschaft ist aber die Unsicherheit bei der Energieversorgung.
Wir müssen damit rechnen, dass im Jahr 2023 die Konjunktur deutlich schlechter ausfällt als ohne so ein Gasembargo. Wir haben in einer Konjunkturprognose geschätzt, dass das BIP 5% niedriger wäre. Das wäre ein Einbruch in der Größenordnung der Corona-Krise im Jahr 2020. Man muss aber sagen, solche Schätzungen sind mit besonders großer Unsicherheit behaftet, weil wir so ein Gasembargo noch nie hatten.
Die politischen Versuche, die Versorgung mit Öl und Gas sicherzustellen, bewertet Fuest positiv. Trotzdem müsse der Gasverbrauch insgesamt sinken. Statt auf Verbote und Regulierung vertraut der Wirtschaftswissenschaftler dabei auf Marktsignale, steigende Preise also.
Weil wir dann alle das Signal bekommen und auch den Anreiz bekommen, Gas einzusparen, wenn es irgendwie geht. Das gilt natürlich vor allem auch für die Unternehmen. Die Gaspreise sind ja schon hoch, aber wenn sie noch mehr steigen würden, dann würde man sich noch mehr anstrengen, Gas einzusparen. Und das ist eine schmerzhafte Maßnahme, aber für den Winter die richtige.
Den Plan des Bundeswirtschaftsministeriums, Gas im Falle von akuter Knappheit über ein Auktionsmodell zu verteilen, hält IFO-Chef Fuest für einen sinnvollen Ansatz. Daneben müsse aber auch bei alternativen Energiequellen viel offener diskutiert werden. Die Verbrennung von Kohle sei eine Stütze, aber auch die Laufzeitverlängerungen der drei noch aktiven Atomkraftwerke seien nötig.
Es wäre leichtfertig, auf eine zusätzliche Option Kernkraftwerke zu verzichten.
Da der Weiterbetrieb der Kraftwerke für die Betreiber wegen damit verbundenen Sicherheitsüberprüfungen zu aufwendig und unrentabel sei, müsse der Staat Anreize setzen.
Das bedeutet für die viel Ärger, sehr viel Arbeit und nicht sehr hohe Gewinne. Aber gesamtstaatlich ist die Aufrechterhaltung der Energieversorgung natürlich sehr, sehr wichtig.
Finanzpolitisch erwartet Fuest angesichts der steigenden Inflation eine entschlossenere Reaktion der Zentralbanken.
Die EZB hat schon sehr, sehr lange gewartet, zu lange aus meiner Sicht. Sie hat ja jetzt beschlossen, dass es leichte Zinserhöhungen geben wird, aber das reicht nicht, sie wird mehr tun müssen.
Fuest zieht Parallelen zur Ölkrise in den 70ern. Eine ähnliche Energieknappheit, auf die man finanzpolitisch zu zögerlich reagiert habe.
Je später man handelt, desto größer wird dann die Belastung. Deshalb sollte die Geldpolitik jetzt die Zinsen tatsächlich erhöhen und klare Signale geben, dass man die Inflation bekämpft. Alles andere wäre leichtfertig, sonst breitet sich die Inflation aus und wird immer höher.
IFO-Chef Clemens Fuest im Beitrag von Alexander Moritz über die Konjunktur in Deutschland aus Sicht des IFO-Instituts. Für die Immobilienwirtschaft waren die vergangenen Jahre, die Jahre der Niedrigzinsphase, eine wahre Goldgrube. Da sind einige ordentlich reich geworden. Die Zeit der ganz niedrigen Zinsen ist aber inzwischen vorbei und wird, wie es aussieht, auch erst einmal nicht wiederkommen. Im Gegenteil, die Zinsen dürften eher weiter steigen. Was heißt das für die Branche? Das war ein Thema auf dem Deutschen Immobilientag, den für uns Panayotis Gavrilis beobachtet hat.
Haut ab mit euren schmutzigen Deals, macht die Woanders. Unsere Stadt. Geht wieder. Haut ab!
René Jakubowski vom Berliner Bündnis Zwangsräumung verhindern begrüßt wenig freundlich gemeinsam mit weiteren Aktivistinnen und Aktivisten die Vertreterinnen und Vertreter der Immobilienbranche, die an ihnen vorbeigehen, hinein zum Tag der Immobilienwirtschaft.
Die Mietpreise in Berlin steigen unendlich. Es sind nicht genug Wohnungen da. Wenn man umziehen will, fehlt was. Überall wird spekuliert mit Leerstand. Und wir wollen das nicht. Wir wollen unsere eigene Stadt planen und die uns nicht planen lassen von irgendwelchen Investoren, die das ja auch alle gegen uns machen.
Draußen Protest mit Bannern, drinnen mehrere hundert im Business-Look aus der Immobilienwirtschaft, Konzernchefinnen und Chefs, Investorinnen und Investoren. Alle hier sind sich einig, die Herausforderungen für die Branche sind groß. Steigende Baukosten, Rohstoff- und Energiepreise, hohe Inflationsrate, Materialknappheit, Fachkräftemangel, der Krieg in der Ukraine. Zudem steigende Zinsen, so Andreas Mattner, Präsident des Spitzenverbandes der Immobilienlobby, dem Zentralen Immobilienausschuss, kurz ZIA.
Das billige Geld hat alles gerettet. Das ist jetzt definitiv vorbei, meine Damen und Herren. Die Zinsen steigen und das nachhaltig.
Trübe Aussichten. Und zum ersten Mal sinkt der Immobilienstimmungsindex, ein Wert, den das Institut der Deutschen Wirtschaft Köln für den ZIA erstellt. Er sank etwa im Wohnsegment von plus 22,6 auf minus 19,5. Eine Zahl will aber nicht sinken, die Zielmarke von 400.000 neuen Wohnungen. Die Bundesbauministerin Clara Geiwitz hält an ihr fest, jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen zu bauen, davon 100.000 Sozialwohnungen. Dabei sind im vergangenen Jahr nicht einmal 300.000 Wohnungen fertiggestellt worden. Die meisten Expertinnen und Experten halten es für unrealistisch, dieses Ziel zu erreichen. Das sei kein Ding der Unmöglichkeit, entgegnet Geiwitz.
Diese Wohnungen werden gebraucht für ganz viele, für Familien, für Leute, die eine barrierefreie Wohnung suchen, für die Ukrainerinnen und Ukrainer, die jetzt zu uns kommen. Das ist, glaube ich, unbestritten, dass wir einen großen Nachfragebedarf haben im Baubereich.
Die Immobilienwirtschaft fordert weniger Regulierung, dafür mehr Deregulierung, etwa beim Plan- und Baurecht. Um die steigenden Baukosten in den Griff zu kriegen, soll es einen Lieferketten- und Materialgipfel geben. Um dem Fachkräftemangel zu entgegnen, sollten die Kompetenzen etwa Geflüchteter aus der Ukraine ermittelt werden, heißt es. Es muss schneller, einfacher, günstiger, serieller gebaut werden, so Geiwitz.
Dass wir es schaffen, mit den Ländern etwas Unglaubliches zu verabreden, nämlich dass zumindest die Grundskizzen eines Hauses, wie breit sind die Fenster, wie hoch ist die Tür, wie ist die Brüstung auf dem Balkon, dass wir diese grundlegenden Fragen, diese grundlegenden Standards mit den Ländern in einer einheitlichen Musterbauordnung verabreden.
Weniger erfreulich für Mieterinnen und Mieter, dafür erfreulicher für die Immobilienwirtschaft beim Thema Vorkaufsrecht. Eine Regelung, die das Vorkaufsrecht auf rechtssichere Füße für Kommunen stellen soll, wird es nach Informationen unseres Hauptstadtstudios vor der Sommerpause nicht geben. Die FDP blockiert das Vorhaben. Mit dem Instrument konnten Kommunen Immobilien vor allen anderen erwerben, um Mieterinnen und Mieter vor Verdrängung zu schützen. Allerdings hatte im November des vergangenen Jahres das Bundesverwaltungsgericht die bisherige Praxis gekippt. Seitdem warten Städte wie Berlin, München oder Hamburg auf eine neue Regelung.
Panayotis Gavrilis über den Deutschen Immobilientag. Im Fortwerk in Valencia in Spanien oder im Fortwerk in Saarlouis im Saarland, wo soll die zukunftsträchtige Elektroauto-Plattform entstehen? Heute sollte diese wichtige Standortentscheidung fallen und sie ist gefallen gegen Saarlouis. Was bedeutet die Entscheidung des US-Autobauers Ford für die Saarländer? Mehr dazu von unserer Saarland-Korrespondentin Anke Schäfer.
Ein trauriger Tag im Saarland. 52 Jahre ist das Ford-Werk in Saarlouis alt, doch die E-Autos der Zukunft will Ford lieber im spanischen Valencia bauen. Dort sind die Lohnkosten geringer und die Gewerkschaften hatten zudem noch weitreichende Zugeständnisse gemacht. Die Beschäftigten in Saarlouis auf der Straße. Wütend, ärgerlich, traurig, voller Zukunftsangst. 4.600 Arbeitsplätze stehen bei Ford Saarlouis auf dem Spiel, dazu ca. 1.500 im direkt daneben gelegenen Supplier Park. Einer der Zulieferer sagt im saarländischen Rundfunk:
Ja, eine Kunde ist das Ford-Werk Saarlouis. Wir liefern ausschließlich zu diesem Kunden und das bedeutet dann für uns das aus. Also gibt es auch keine Ausweichmöglichkeit, dass wir sagen, okay, wir haben noch den Kunden B oder C. Also es würde eindeutig das aus für uns im E-Park bedeuten.
Er spricht im Konjunktiv, denn einen Funken Hoffnung gibt es noch. Ford-Europachef Stuart Rowley hatte gesagt, man habe eine Taskforce eingerichtet, um mit der Belegschaft und auch der Landesregierung über mögliche Zukunftsoptionen für das Werk in Saarlouis zu beraten. Welche Optionen das sein könnten, ist unklar. Auch Ministerpräsidentin Anke Rehlinger betonte aber bereits am Vormittag vor Bekanntgabe der Entscheidung im saarländischen Landtag:
Der Standort als solches wird eine Zukunft haben, mit oder ohne Ford. Auch das sollten wir in allem Selbstbewusstsein sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Rehlinger und die saarländische Landesregierung sind ebenso verärgert wie Betriebsräte und Belegschaft. Im Januar mussten die Fordwerke Saarlouis und Valencia Positionspapiere in einem konzerninternen Bieterwettstreit abgeben. Gemeinsam mit dem Bund hatte die Landesregierung ein Unterstützungspaket für Ford in Saarlouis von ungefähr 1 Milliarde Euro geschnürt. Wäre dieser Bieterwettbewerb fair und transparent abgelaufen, so Ministerpräsidentin Rehlinger, hätte Saarlouis ihn gewinnen müssen. Sie hatte eingefordert, dass ein unabhängiges Wirtschaftsinstitut die Zahlen durchrechnet, das aber sei von Ford abgelehnt worden.
Ich finde, es wirft kein wirklich gutes Licht auf das Management, um es mal sehr vorsichtig zu sagen, denn dadurch drängt sich tatsächlich die Vermutung auf, dass dieses Verfahren nie fair angelegt war. Es scheint, als ob der Konzern durch ein Scheinverfahren eine bereits im Vorfeld getroffene Entscheidung legitimieren wollte. Das halte ich für nun wirklich eine Farce.
Ford-Europachef Stuart Rowley widersprach dieser Sichtweise im saarländischen Rundfunk. Er betonte, die Entscheidung sei nach einem umfassenden Konsultationsprozess mit beiden Standorten gefallen. Bis zum Jahr 2025 soll der Ford Focus noch in Saarlouis gebaut werden und dann braucht es dringend die neuen Perspektiven. Im kleinen Saarland ist Ford noch einer der wichtigsten Arbeitgeber, um die Kaufkraft und die Wertschöpfungskette insgesamt zu erhalten.
Anke Schäfer über die Zukunft des Ford-Standortes Saarlouis. Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter haben im vergangenen Jahr Waren im Wert von 3,2 Milliarden Euro mitgehen lassen. Das geht aus einer neuen Studie des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI hervor, die heute auf einem Kongress in Bonn vorgestellt wurde. Jörg Marksteiner war dabei.
Klein, begehrt, leicht weiter zu verkaufen, das trifft auf die meisten Sachen zu, die in den Geschäften verschwinden.
Im Lebensmittelhandel sind es Rasierklingen, Tabakwaren, Spirituosen, aber genauso gut Kaffee, alles, was so ein bisschen modisch ist.
Sagt Frank Horst vom Kölner Handelsforschungsinstitut EHI. Für die Studie wurden mehr als 20.000 Geschäfte von 80 Firmen befragt. Ergebnis: Insgesamt haben Kunden im vergangenen Jahr Waren im Wert von mehr als 2 Milliarden Euro mitgehen lassen. 1 Milliarde Euro zusätzlicher Schaden entstand, weil Mitarbeiter, Servicekräfte und Lieferanten zugegriffen haben. Eine riesige Summe also, dennoch liegt der Schaden 500 Millionen Euro niedriger als in der Vor-Corona-Zeit. Was auch daran liegen dürfte, dass es pandemiebedingt im vergangenen Jahr lange Zeit Zugangsbeschränkungen gab. Manche Diebe hat das aber dennoch nicht abgehalten.
Das Personal war natürlich mit den Hygienevorschriften beschäftigt. Und wenn wir uns erinnern, 2020 hat man sehr viel Kurzzeitbeschäftigte entlassen müssen, wie die ersten Schließungen kamen. Und das hat dazu geführt, dass die sogenannte Flächenaufsicht, also die Personalpräsenz, deutlich reduziert wurde. Und dann hat man auch eben weniger Möglichkeiten, dann noch vorhandene Täter tatsächlich auf frischer Tat zu ertappen.
Denn die meisten Diebstähle werden von den bundesweit 15.000 Ladendetektiven entdeckt. Aus Kostengründen, weil die Geschäfte sparen mussten, wurden deren Einsatzzeiten aber oft reduziert oder sogar ganz gestrichen. Auch deshalb rechnet der Handel für dieses Jahr wieder mit deutlich mehr Ladendiebstählen. Und das könnte auch an den zuletzt stark gestiegenen Preisen und an der eher niedrigen Bezahlung im Handel liegen, vermutet Studienautor Frank Horst. Diese Rückmeldung habe er jedenfalls aus der Branche bekommen.
Und ich sag mal, die Mehrheit geht eigentlich davon aus, dass die Diebstähle zunehmen werden, im Wesentlichen aufgrund der Preissteigerungen, weil dann einfach die Ware eben begehrlicher wird.
Frank Horst im Beitrag von Jörg Marksteiner über eine Studie über Ladendiebstahl. Und nun schauen wir noch auf den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main. Für uns beobachtet von Jan Plate, den ich jetzt begrüße. Herr Plate, der Chef der US-Notenbank Jerome Powell steht heute und morgen dem US-Parlament Rede und Antwort. Bewegt das bereits die Kurse?
Also zunächst mal ist es Powell zufolge die Priorität der Zentralbank, die hohe Inflationsrate wieder einzufangen, weswegen es weiter raschen Fortschritt hin zu einem höheren Leitzins geben werde. Die US-Wirtschaft ist aber nach Ansicht von Powell sehr stark und könne die Erhöhungen des Leitzinses wegstecken. Und der DAX war heute Vormittag tief im Minus, hatte um die Marke von 13.000 Punkten gerungen. Nun büßt der DAX nur noch 1% ein auf 13.157 Punkte.
Wenn auf dem Aktienmarkt verkauft wird, führt das im Gegenzug oft dazu, dass Staatsanleihen und auch Gold gekauft werden. War das heute auch so?
Deutsche Staatsanleihen waren heute gesucht. Die Umlaufrendite aller deutschen Staatsanleihen ging zurück auf 1,60%. Der Goldpreis notiert jetzt gegenüber gestern Nachmittag kaum verändert bei 1.840 Dollar.
Und was tut sich auf dem Devisenmarkt heute auch mal aus aktuellem Anlass mit Blick auf das britische Pfund?
Ja, mit hoher Inflation. In Großbritannien haben Waren und Dienstleistungen im Mai durchschnittlich 9,1% mehr gekostet als ein Jahr zuvor. Das hat das britische Pfund erst etwas belastet. Nun steht es bei 1,23 $ und gegenüber dem Euro bei 0,86 Pfund. Der Euro klettert gegenüber dem Dollar auf 1,0588 $.
US-Präsident Biden will den Spritpreis in den USA senken, indem er an der Steuerschraube drehen will. Gibt es da Reaktionen auf den Rohstoffmärkten, also konkret beim Öl?
Da geht es nach unten. Der Preis für die Nordseesorte Brent fällt um 4% auf gut 110 Dollar. US-Präsident Joe Biden versucht ja, gegen die hohe US-Inflation vorzugehen, die Stimmung unter den Wählern doch etwas drückt, zu seinem Nachteil.
Das Gericht der Europäischen Union hat heute bestätigt, die Stahlsparte des Industriekonzerns ThyssenKrupp darf nicht mit dem indischen Konkurrenten Tata Steel verschmelzen. Wie reagieren die Anleger auf diese Entscheidung?
Ziemlich negativ. ThyssenKrupp-Aktien verbilligen sich um 8,5% und auch auf den Stahlkonzern Salzgitter geschaut. Dessen Aktien geben 10,5% nach, obwohl die Prognose angehoben wurde. Salzgitter erwartet einen Milliardengewinn, wenn das Gas reicht, heißt es auch.
Und bei Daimler Truck waren die Anleger zur Hauptversammlung geladen. Gab es dort kursbewegende Äußerungen?
Also da gibt es unterschiedliche Signale. Die Zukunft des Russlandgeschäftes von Daimler Truck bleibt wegen des russischen Einmarsches in die Ukraine ungewiss. Dann heißt es, die Beeinträchtigungen in den Lieferketten, insbesondere bei den Halbleitern, belasten das Geschäft. Aber Daimler Truck hält an seinen Wachstumszielen für das laufende Jahr fest. Und die Aktien, naja, mit einem Minus von etwas mehr als 3%.
Jan Plate über den heutigen Handelstag an der Börse. Mein Kollege Jörg Biesler begrüßt dann gleich hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute, unter anderem mit einem Gespräch über die Zukunft des Kinos. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.